Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, den 22. Oktober, begrüßt Sie aus dem Studio ADR DELEN. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, erhält kommende Woche in Temeswar den großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Die Auszeichnung wird ihm durch den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Dr. Pierre Gebauer, in Anwesenheit der deutschen Konsulin in Temeswar, Regina Lochner, verliehen. Zu den Ehrengästen zählen Vertreter des Deutschen Forums sowie ehemalige und aktuelle Parlamentarier. Die Ordenszeremonie findet am Donnerstag, dem 31. Oktober um 14 Uhr im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus statt. Ovidiu Ganz ist seit 20 Jahren der Vertreter der rumänien-deutschen Gemeinschaft in der Legislative in Bukarest. Er beendet seine 5. parlamentarische Amtszeit und kandidiert am 1. Dezember für ein neues Abgeordnetenmandat seitens des Deutschen Forums. Der Temeswarer Salvatorianer Pater Martin Gall ist seit gestern der neue Provinzial für Österreich und Rumänien. Er wurde gestern während des Provinzialkapitels der Salvatorianer in diesem Amt gewählt und tritt die Nachfolge von Pater Josef Vonisch an, der die Provinz über viele Jahre hinweg leitete. Das Provinzialkapitel startete am Sonntag und findet bis einschließlich heute im Kloster der Barmherzigen Schwestern im österreichischen Laab im Walde statt. Der neu gewählte Provinzial betonte in einem ersten Statement die Notwendigkeit, die traditionellen Werte der Ordensgemeinschaft mit den Herausforderungen einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft in Einklang zu bringen. Der 36-jährige Pater Martin Gall absolvierte 2010 das Noviziat bei den Salvatorianern in Köln. 2016 wurde er in Temeswar zum Priester geweiht und diente bis vor kurzem in der Herz-Jesu-Kirche am Lachovari-Platz. Seit dem 29. September dieses Jahres ist er Pfarrmoderator der Salvatorianer Pfarre St. Michael in Wien. Europa geht in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Winterzeit über. In Rumänien wird die Stunde zwischen 3 und 4 Uhr morgens doppelt berechnet. Somit ist der kommende Sonntag der längste Tag im Jahr mit 25 Stunden. Die Sommerzeit wurde erstmals 1916 in Deutschland und Österreich mit dem Gedanken eingeführt, dass man hiermit durch eine intensivere Nutzung des Sonnenlichts Energie einsparen könnte. Studien haben mittlerweile erwiesen, dass man dadurch lediglich nur 0,2% des Energieverbrauchs einsparen kann. Seit 2019 beraten die EU-Staaten, auf die saisonbedingte Zeitumstellung zu verzichten. Ob diese die letzte Umstellung auf Winterzeit sein wird, ist aber ungewiss. Die Festmesse des Banater Komponisten Otto Sikora erklingt wieder in der Temeswarer Domkirche am Sonntag während des deutschsprachigen Gottesdienstes um 10 Uhr. Das Musikstück wurde für große Symphonieorchester, Chor, Orgel und Solisten komponiert und 1937 zum ersten Mal in der Temeswarer Domkirche aufgeführt. Sikoras Festmesse wurde in diesem Sommer in der St. Willibaldskirche in München aufgeführt. Daraufhin beschlossen die Mitwirkenden, dass der Münchner Kirchenchor im Herbst nach Temeswar kommen würde, um diese Messe in der Domkirche erneut zu singen, gemeinsam mit dem Chor der Temeswarer Kathedrale, begleitet an der Orgel vom Musikwissenschaftler Dr. Franz Metz und von dem Organisten der St. Willibaldskirche Tobias Schmidt. Die Romanesht-Höhle ist am Sonntag Austragungsort der 40. Auflage des örtlichen Herbstkonzerts, das traditionsgemäß am letzten Oktobersonntag ausgetragen wird. Das Konzert bestreitet ab 13 Uhr das Orchester der rumänischen Nationaloper Temeswar unter der Leitung von Hermann Sobolc. Als Solisten treten auf die Mezzosopranistin Gabriela Varvari und der Tenor Christian Balaschescu und die Moderation hat Opernintendant Christian Rudik inne. Im Programm stehen Werke von Bizet, Kalman, Lehár, Mozart und Strauss. Der Eintritt ist wie immer frei. Das erste Konzert in der rumänischen Höhle fand im Oktober 1984 statt, nach einer Idee von Dr. Constantin Lupu, Gründungsmitglied des Sportvereins Speo Timiș. Die Romanesht-Höhle ist die bekannteste Höhle im Poiana-Ruskei-Gebirge. zum Wetter in Westrumänien. Allgemein schön ist es, der Himmel ist meist klar, der Wind weht schwach. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei 2 bis 7 Grad. In der Früh bildet sich vereinzelt Nebel. Auch morgen bleibt es meist schön bei wechselhaftem Himmel und es wird noch etwas wärmer. Die Tageshöchstwerte erreichen 18 bis 23 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat Kreisland bekannt.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Die aktuelle Legislaturperiode des Parlaments Rumäniens geht langsam zu Ende. Neue Parlamentswahlen stehen am 1. Dezember an. An den Sonntagen davor und danach werden die beiden Wahlgänge für die Präsidentschaftswahl ausgetragen. Über die Parlamentstätigkeit vor dem offiziellen Start des Wahlkampfs am 1. November spreche ich heute mit dem Abgeordneten der deutschen Gemeinschaft Ovidiu Ganz innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Auslandsthemen aus Europa berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Radio Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Cordula, Ingbert, Contardo, Ferini sowie des Papstes Johannes Paul II. Festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Hermine sowie für Cordula und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt des heiligen Averchie sowie der 7 Jugendlichen aus Ephesus. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 22. Oktober und für Sie alle spielen die Banater Studiomusiker Karlsruhe, geleitet von Anton Hollig, die Elfriede-Polka. Thank you. Das war ein Lied für alle, die heute aus einem bestimmten Anlass feiern und innerhalb der deutschen Sendung bei Radio Temeswar kommen wir zu den aktuellen Tagesthemen. Parlamentswahlen werden in diesem Jahr am 1. Dezember organisiert. Für die Abgeordnetenkammer stellen sich auch die nationalen Minderheiten zur Wahl, die jeweils einen Abgeordneten in die 18-köpfige Minderheitenfraktion entsenden. Spitzenkandidat auf der Liste des Deutschen Forums ist der bisherige DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganz. Im Vorfeld der Wahlen besuchte er die verschiedenen Gebiete des Landes, in denen Deutsche leben. Darüber sowie über die Parlamentstätigkeit kurz vor dem Schluss der aktuellen Legislaturperiode sprach ich mit dem DFDR-Abgeordneten am heutigen Vormittag.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter, neue Parlamentswahlen stehen am 1. Dezember an. Die Tätigkeit des Parlaments in dieser Amtszeit nähert sich ihrem Ende. Was passiert diese Tage noch im Parlament?
Eigentlich passiert wenig im Parlament. Es ist nur der Populismus der beiden Regierungsparteien, SED und PNL, zu verdanken, dass wir überhaupt noch Plenum und Abstimmungen abhalten, weil sie sozusagen den Wählern zeigen wollen, wie gewissenhaft wir sind und arbeiten, was eigentlich lächerlich ist, wenn man bedenkt, wie wenig die beiden Parteien im Laufe der Legislaturperiode im Parlament uns haben arbeiten lassen. Das Ganze wird in die Lächerlichkeit getrieben. Gestern zum Beispiel wollten wir die Validierung dreier neuer Kollegen abstimmen und es kam nicht zum notwendigen Quorum von 164 anwesenden Abgeordneten im Saal und online. Also das zeugt auch von der Qualität der Abgeordneten dieser Parteien und wie gewissenhaft sie sind. Also um solche Peinlichkeiten zu ersparen, könnten sie vielleicht doch diese Hypokrisie aufgeben, dass wir arbeiten, anstatt Wahlkampf zu machen, was ja nicht stimmt. Aber gut, immerhin, es ist ihre Entscheidung und sie tragen auch die Verantwortung dafür. Die Auristen haben gestern den Saal verlassen aufgrund von irgendwelchen faulen Ausreden. Sie wären benachteiligt im Wahlkampf und deswegen protestieren sie. Sie hatten schlicht und einfach keine Lust und hatten Wahlkampf zu betreiben. Die Schoschokisten treiben ihren Unfug weiterhin. Sie haben Schoschwake und Truppe vorgeschlagen, dass zwei Gesetze annulliert werden, Initiativen von Silvio Wexler und von mir, nämlich das Gesetz zur Bekämpfung von Antisemitismus und das Gesetz, wodurch der 14. Mai zum Tag der rumänisch-israelischen Freundschaft erklärt wird. Natürlich hat der Ausschuss für Außenpolitik das eine einstimmig abgelehnt. Das andere wird heute besprochen mit dem gleichen Ergebnis, wird quasi einstimmig abgeschmettert. Die Leute machen weiter mit der Glorifizierung von rumänischen Kriegsverbrechern, mit Negationismus, mit Huldigung der Legionäre. Dieses Verhalten müsste eigentlich von der Staatsanwaltschaft geahndet werden. Die Staatsanwaltschaft schläft offensichtlich in solchen Fällen. Fakt ist, dass wir über diesen Unfug heute abstimmen werden und natürlich ablehnen. Dementsprechend ist das Parlament eher eine Tribüne für Zirkus und kein wichtiges Plenum, wo Gesetze besprochen und abgestimmt werden. Aber wie gesagt, das verdanken wir dem Populismus der beiden Regierungsparteien, PSD und PNL, die uns diese Peinlichkeiten nicht ersparen wollen.
Wie sieht denn Ihre Tätigkeit an diesen Tagen aus?
Ich bin selbstverständlich immer anwesend, wie in der ganzen Legislaturperiode und in den ganzen 20 Jahren. Ich habe kein einziges Mal unentschuldigt gefehlt, nicht einmal krankheitsbedingt, sondern nur, wenn ich im Ausland war, vom Parlament angeordneten Besuchen in Deutschland oder bei der EU. Dementsprechend bin ich dabei. Ich bin gestern und heute im Präsidium gesessen. Natürlich nutze ich die sonstigen Tage für Besuche bei den deutschen Gemeinschaften in Rumänien. Ich habe es immer so gemacht. Vor den Wahlen habe ich die Mitglieder und Sympathisanten des Forums besucht. Ich wollte ein Feedback von ihnen haben an der Basis, nicht nur in der Vertreterversammlung und im Landesvorstand. Ich spreche mit den Leuten, möchte von ihnen hören, was sie beschäftigt, was ihre Probleme sind, was sie für Projekte haben innerhalb des Forums. Und dementsprechend war ich zu Besuch in mehreren Ortschaften.
Welche waren die Gebiete und die Ortschaften, die Sie an den letzten Tagen und Wochen besuchen konnten?
Ich war im Altreich und im Buchenland. Ich war in Galați, Tulcea, Constanța, Craiova, Pitești, Iași, Suceava und natürlich in Bukarest. Habe vor, heute und morgen in Piatra Neamț und Bacău zu sein. Ich habe mir gedacht, dass ich diese Zeit nutzen kann, um Altreich und Buchenland zu besuchen. Und dann im November werde ich mich auf Siebenbürgen, Nord-Siebenbürgen und Banat konzentrieren.
Inwiefern konnten Sie bei diesen Besuchen in den verschiedenen Regionen des Landes auch ein Feedback Ihrer Parlamentstätigkeit erhalten?
Ich habe massiven Rückhalt bekommen von unseren Mitgliedern. Sie haben ihre Zufriedenheit mit der Arbeit des Abgeordneten zum Ausdruck gebracht. Ich habe einmal mehr über meine Arbeit berichtet. In diesem Sinne habe ich das Buch von Siegfried Thiel über meine 20-jährige Tätigkeit im Parlament mitgebracht, den Mitgliedern verteilt. Es sind wichtige Momente meiner parlamentarischen Tätigkeit der letzten 20 Jahre in diesem Buch. Ich bin Siegfried Thiel sehr dankbar für diese Initiative, die er hatte. Sie ist sehr wertvoll. Die Leute haben sich gefreut. Es ist ja so, dass man mit der Zeit verschiedene Sachen vergisst. Einerseits, andererseits muss es ja nicht unbedingt sein, dass ein jeder die parlamentarische Agenda liest. Diese Zusammenfassung von Siegfried Thiel ermöglicht dieses, und ich hatte den Eindruck, dass das Buch sehr gut angekommen ist und die Leute sich sehr gefreut haben, sich mit mir austauschen zu können. Es waren sehr gute Besuche, auch für mich. Es ist ja letztendlich auch für mich wichtig, ein Feedback zu bekommen, und insofern dieses positiv ist, wie es auch war, ist es auch eine neue Motivation für mich in der nächsten Legislaturperiode, die nach den Wahlen am 1. Dezember anfangen wird. Es ist wichtig für mich, in meiner Politik bestätigt zu werden durch die Position unserer Mitglieder und vielleicht neue Anregungen mitzunehmen, was in der nächsten Legislaturperiode zu tun wäre. Radio
geben. Musik macht uns fröhlich. vergeht. Die Musik aus alten Zeiten soll uns immer begleiten. Musik bringt uns in Schwung und hält unser Herzen jung.
Die Eisenbahner aus Freiburg, geleitet von Sepp Zippel, waren das mit dem Titel »Mit Musik gehen wir durchs Leben« und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise bei der Alten Mühle von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten oder den Trompetenzauber von Günter Friedmann und seinen Musikanten. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. Unsere Kollegen vom österreichischen Rundfunk in Wien und von der Deutschen Welle in Berlin berichteten in ihren Sendungen aus Europa. In unserem Auslandsjournal gibt es als erstes Themen aus dem heutigen ORF-Morgenjournal, gefolgt von Beiträgen aus der DIW-Sendung Euromax.
Ö1 Journal.
Mit Rainer Haseberg. In Österreich ist ja der Nationalratswahlkampf einmal vorbei, aber natürlich steht immer irgendwo eine Wahl an. Am 19. Jänner 25 wird im Burgenland gewählt und ab 1. Jänner 2025 soll dort ein günstiger Stromtarif starten. Details dazu gleich von Peter Daser und eine Analyse dazu vom gefragten Energieexperten Walter Bolz. Im Burgenland soll es ja ab 1. Jänner nächsten Jahres besonders günstigen Strom geben. 10 Cent je Kilowattstunde, dazu noch Steuern und Netzgebühren. Und wer selbst Strom einspeist, bekommt 7 Cent je Kilowattstunde. Das Ganze soll über eine landesweite sogenannte Bürgerenergiegemeinschaft laufen, also einen Ableger der Burgenland Energie. Burgenlands Landeshauptmann Dosko Zil hat bei der Eröffnung geschwärmt, das gibt es in keinem anderen Bundesland und nirgends in dieser Art und Weise in Europa. Ob zu Recht nicht oder ob sich das doch bald ändern könnte, dazu nun Einzelheiten von Peter Daser.
Hinter der Bürgerenergiegemeinschaft mit dem Namen Fanclub Burgenland Energie Unabhängig steht der landeseigene Stromerzeuger Burgenland Energie mit seinen Windrädern und Photovoltaikanlagen. Beitreten kann, wer einen Stromanschluss im Burgenland hat und die Mitgliedsgebühr zahlt. Stefan Scharmer von der Burgenland Energie bei der Präsentation des Modells.
Wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, bekommt dieser Haushalt den Strom zu dem Fixpreis auf 20 Jahre.
Und zwar für 10 Cent je Kilowattstunde plus Steuern, Abgaben und Netzgebühren. Für Einspeiser, etwa mit PV-Anlage am Hausdach, gibt es 7 Cent je Kilowattstunde.
Was passiert mit dem, wenn kein Wind und keine Sonne vorhanden ist? Dann erfolgt die Reststromlieferung weiterhin über das öffentliche Netz.
Bei Windstille und ohne Sonnenschein zahlt man also den Stromtarif seines bisherigen Stromversorgers. Für private Haushalte kann das burgenländische Modell ein interessantes Angebot sein, muss es aber nicht, sagt Wolfgang Obancic von der Regulierungsbehörde E-Control. Wichtig sei, wie bei allen Energiegemeinschaften, ein Vergleich.
Das heißt, die Angebote dieser Energiegemeinschaften, zum Beispiel in diesem Fall 10 Cent für den Bezug von Strom, beziehen sich halt nur auf die Mengen, die man gerade aus der Energiegemeinschaft bezieht. Man soll sich dessen bewusst sein, dass man noch einen Lieferanten braucht, der natürlich auch einen eigenen Preis anbietet für den Strom, den man bezieht.
Das ist auch bei anderen Energiegemeinschaften so. Rund 2000, meist kleine, gibt es bisher in Österreich. Stefan Heidler leitet die Koordinierungsstelle der österreichischen Energiegemeinschaften. Er nennt die im Burgenland nun gebotenen Preise derzeit marktüblich.
Diese Initiative im Burgenland ist in der Größenordnung die erste Initiative österreichweit, also quasi das erste Bundesland österreichweit, das diesen großen Schritt nach vorne sich traut. Von daher begrüßen wir das sehr, einfach mal dieses Konzept, eine Energiegemeinschaft in echt zu erleben, zu beobachten.
Weil die Energiegemeinschaft nur den selbst erzeugten Strom liefert, hat sie nicht das Risiko, am Markt teuer zukaufen zu müssen. Gleichzeitig zahlen die Teilnehmer im Burgenland dann immer 10 Cent für den Wind- und Sonnenstrom. Auch wenn der Marktpreis etwa zu Zeiten, wo zu viel Strom am Markt angeboten wird, weit darunter liegen kann. Aus Sicht des Stromerzeugers geht es um langfristige Abnehmer, sagt Florian Maringer von der IG Windkraft.
Das Attraktive ist, dass ich sehr langfristig eine hohe Wahrscheinlichkeit oder eine hohe Sicherheit habe, dass die Energiemengen, die erzeugt werden, in dem Fall auch vor Ort gut genutzt werden können. Das ist nicht nur aus ökonomischer Hinsicht sinnvoll, sondern es ist natürlich auch begrüßenswert, weil die Bevölkerung dann sehr unmittelbar mitbekommt, dass sie von der Energiewende profitiert.
Im Burgenland treffe jedenfalls hohe Stromerzeugung auf niedrigen Stromverbrauch, so Florian Maringer. Das mache das burgenländische Modell attraktiv.
Da war jetzt schon ganz viel drinnen an Erklärungen. Versuchen wir das noch ein wenig abzuklopfen und begrüßen wir dazu wieder einmal den vielbeschäftigten Energieexperten Walter Polz. Herr Diplom-Ingenieur, gehen wir das Ganze noch einmal der Reihe nach durch. Das Burgenland zählt zu den Regionen mit den meisten Sonnenstunden und verfügt nach Niederösterreich über die meisten Windkraftanlagen. Im Beitrag, Sie haben es gehört, hat es schon einmal keine Gegenstimmen gegeben. Halten auch Sie das Angebot generell, bevor wir ins Detail gehen, auch für attraktiv?
Ich glaube, es ist grundsätzlich attraktiv. Vor allem für jene Leute, die sich jetzt nicht so aktiv mit dem Thema beschäftigt haben und wird es die Idee der Energiegemeinschaften wahrscheinlich zumindest im Burgenland und wahrscheinlich auch in den Regionen daneben ins Bewusstsein rufen. Und so gesehen finde ich das eine gute Initiative.
10 Cent pro Kilowattstunde Fixpreis, das ist derzeit offenbar marktüblich. Aber was ist denn zu erwarten, wie sich der Strompreis entwickeln wird? Also kann das günstig bleiben?
Das ist eine schwierige Frage und hängt vor allem davon ab, wie stark der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung in den nächsten Jahren weitergeht. Wenn er auch nur annähernd mit dem Tempo weitergeht, wie wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, ist davon auszugehen, dass in sehr vielen Stunden, sagen wir vielleicht der Hälfte oder ein Drittel der Stunden des Jahres, der Großhandelspreis deutlich niedriger ist. Heuer im Sommer war in den Sonnenstunden der Strompreis deutlich darunter. Und so gesehen muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich denke, auch wenn man bei diesem Fanclub Mitglied wird, sollte man die Preise weiter beobachten. Es kann durchaus sein, dass in 1-2 Jahren es am Markt deutlich günstigere Angebote geben wird.
Fanclub ist der offizielle Titel dieser Bürgerenergiegemeinschaft. Herr Polz, die 10 Cent, das war doch der Hintergrund meiner vorigen Frage, die 10 Cent sollte es ja auf 20 Jahre fix geben. Ist das in irgendeiner Form eigentlich realistisch? Wer weiß ja schon, was in 20 Jahren sein wird. Die Opposition in Burgenland zum Beispiel hat das schon kritisiert.
Also grundsätzlich ist ja die Kostenfestlegung durch die Investition weitgehend getätigt. Das heißt, die Burgenland Energie oder andere haben die Kraftwerke Wind und PV gebaut, haben nahezu 100% der Kosten ausgegeben und haben jetzt eigentlich nur mehr die Abschreibungen von den Anlagen. Und die ändern sich ja über die Jahrzehnte nicht. Was sich natürlich ändern wird, ist der Großhandelspreis und die Steuern und Abgaben, die ja davon unbetroffen sind. Und anders als bei einem normalen Stromliefervertrag, wo der Lieferant den Strom am Großhandelsmarkt zum jeweiligen Preis einkauft, ist die Idee der Energiegemeinschaft ja, dass ich mich an einer Anlage, die besteht, beteilige und der Strom aus dieser anderen kommt mehr oder weniger immer zu den gleichen Kosten. weil ja keine zusätzlichen variablen Kosten mehr anfallen. Also es ist nichts mehr zu bauen oder zu warten wie bei einem Gaskraftwerk. Und insofern ist die Kostenhöhe relativ gut abgesichert, weil es sich ja meistens um bestehende Anlagen handelt.
Es handelt sich auch noch um eine sogenannte Bürgerenergiegemeinschaft. Da gibt es anders als bei der erneuerbaren Energiegemeinschaft keinen Nachlass auf die Netzgebühren. Was kommt jetzt dazu, zu diesen 10 Cent pro Kilowattstunde eigentlich noch dazu?
Es kommen die Netzkosten dazu, so wie für jeden anderen Strombezug und Steuern und Abgaben, die davon unbetroffen sind. Einer der Gründe, nehme ich an, warum es eine Bürgerenergiegemeinschaft ist, ist auch, dass natürlich die Energie Burgenland kein Interesse hätte, einer großen Zahl der Strombezieher in diesem Netzgebiet einen Rabatt auf die Netztarife zu ermöglichen. Und insofern ist es ein Angebot für den Burgenländer, wo er eigentlich nicht sehr falsch liegen kann. Er kann ja jederzeit wieder aussteigen. Ich würde aber sagen, man sollte, auch wenn man hier Mitglied wird, die Preise genau beobachten. Ich würde nicht ausschließen, dass es in ein, zwei Jahren günstige Angebote geben wird.
Wichtiger Hinweis, immer Preisvergleich macht sicher quasi. Und diese Energiegemeinschaft liefert Strom, wenn sie welchen erzeugt, haben wir auch im Beitrag gehört. Das heißt jetzt aber, jeder braucht schon noch einen zusätzlichen Anbieter. Wird sich das trotzdem rechnen?
Also es sollte sich trotzdem rechnen. Man kann davon ausgehen, dass ein durchschnittlicher Haushalt so an die Hälfte seines Stromverbrauchs über diesen Weg beziehen kann. Wenn man jetzt einen typischen Stromverbrauch hat über den Tag und die über das Jahr verteilt und die andere Hälfte bezieht er zu ganz normalen Konditionen von irgendeinem Lieferanten. Das ist übrigens eine der Änderungen aus den letzten Jahren, dass die Lieferanten diese zusätzliche Belieferung über Energiegemeinschaften akzeptieren müssen. Es war früher nicht immer so, ist aber jetzt eine rechtliche Verpflichtung für die Lieferanten, dass sie das akzeptieren müssen. Und der Kunde kann sich, vorausgesetzt, dass es einen genügend großen Stromabsatz gibt, sodass sich das lohnt, natürlich seinen anderen Lieferanten auch immer wieder wechseln. Er muss auch teilweise die burgenländische Energie dafür verwenden.
In Burgenland wird jetzt besonders viel Wind- und Sonnenstrom erzeugt. Lässt sich dieses Modell auch mal lässt sich dieses Modell generell auf andere Bundesländer umlegen? Also wäre das ein taugliches Modell für ganz Österreich?
Also ich denke, dass es durchaus ein Modell ist, das auch in anderen Teilen Österreichs zur Anwendung kommen könnte. Es gibt ja in anderen Bundesländern auch erneuerbare Anlagen, die dafür in Frage kommen. Könnte natürlich auch bereits länger errichtete Wasserkraftanlagen geben, die man hier einbezieht. Ob das die Unternehmen machen wollen, weiß ich nicht. Ich denke, im Burgenland hängt es auch ein wenig damit zusammen, dass die Erzeugung neu ist, dass also sehr viele neue Anlagen gebaut werden und die Energie Burgenland natürlich Interesse hat, den Strom aus den vielfach neu errichteten Anlagen besser zu vermarkten, als wenn sie es am Großhandelsmarkt verkauft und auch über lange Zeit sicher zu einem ordentlichen Preis zu verkaufen. Ähnliche Probleme haben jetzt zum Beispiel die westlichen Bundesländer mit ihren alten Wasserkraftanlagen ja nicht.
Ganz kurz noch, gilt das nur für Unternehmen, die in der öffentlichen Hand sind? Also zum Beispiel Energie Burgenland gehört dem Land, aber die EVN zum Beispiel ist ja eine AG.
Ich glaube, das ist unabhängig davon. Das ist kein Geschenk der Burgenländer an die burgenländischen Bürger, sondern das ist ein kommerziell kalkuliertes Angebot und das kann jeder machen. Es gibt ja sehr viele Energiegemeinschaften in ganz Österreich, wo Unternehmen oder Bürger, die sich zusammengeschlossen haben, mit ähnlichen Modellen arbeiten.
Letzte Frage noch, Herr Bolz, ist das ein sozusagen der Königsweg, um auch diese viel kritisierte Merit Order bei der Preisbildung auszuhebeln? Wir erinnern uns ganz, ganz dunkel. Merit Order heißt, das teuerste Kraftwerk quasi macht den Strompreis des Tages aus.
Also es ist jetzt kein Weg, die Merit-Order-Preisbildung auszuhebeln. Ich glaube, es ist eine gute Ergänzung und vor dem Hintergrund des sehr massiven Ausbaus der Erneuerbaren gibt es dem Produzenten ein bisschen langfristige Stabilität und dem Konsumenten auch. Die Preisbildung für den Rest des Stroms bleibt davon ja unbenommen.
Eine ausführliche Analyse von Walter Bolz war das, ehemaliger Vorstand der E-Control. Vielen Dank, dass Sie sich um die Zeit schon Zeit genommen haben.
Gerne.
Thank you.
ein Getränk mit einer jahrtausendealten Geschichte und meist mit einem Alkoholgehalt zwischen 11% und 14%. Doch die Zeiten ändern sich. Mittlerweile bevorzugen immer mehr Menschen alkoholfreie Getränke. Ob das auch mit Wein funktioniert? Dafür werfen wir einen Blick nach Frankreich.
Ich bin in Frankreich und trinke gerade mein 5. Glas Wein, bin aber überhaupt nicht betrunken. Wie das geht? Mit alkoholfreiem Wein. Selbst in Ländern wie Frankreich ist der Weinkonsum in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Ja, das Land, das für seine edlen Weine bekannt ist, erlebt einen überraschenden Wandel. Der Konsum von herkömmlichem Wein geht zurück, dafür wird alkoholfreier Wein immer beliebter. Was steckt hinter diesem Trend? Wie werden alkoholfreie Weine hergestellt und entsprechen sie den französischen Qualitätsstandards? Finden wir es heraus. In den vergangenen 60 Jahren ist der Weinkonsum in Frankreich um mehr als 50% gesunken, von 100 Litern pro Kopf im Jahr auf weniger als 50. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch in Zukunft fortsetzen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2023 sind dies die beliebtesten alkoholfreien Alternativen. Alkoholfreie Cocktails, alkoholfreies Bier und alkoholfreier Wein. Ich habe mich bei den Franzosen umgehört, was sie über alkoholfreien Wein denken.
Wenn du alkoholfreie Getränke magst, ist das eine gute Option.
Für mich ist es zu weit weg von Wein, aber der Geschmack ist gut.
Es schmeckt gut, aber es ist einfach kein Wein.
Trotz unterschiedlicher Reaktionen betreibt Augustin Laborde seit 2022 erfolgreich einen Laden für alkoholfreie Getränke in Paris. Während der Corona-Pandemie hat er beschlossen, keinen Alkohol mehr zu trinken und wollte neue Möglichkeiten für sich und andere finden. Heute bietet sein Laden hunderte Alternativen an, von alkoholfreiem Wein über Bier bis zu Gin.
In diesem Laden hat niemand etwas gegen Alkohol. Es geht uns nicht darum, den Leuten zu sagen, hört auf, Alkohol zu trinken, sondern darum, ein Angebot und eine Alternative anzubieten.
Seine Umsätze steigen besonders während des Dry January im Januar, wenn viele Menschen einen Monat lang keinen Alkohol trinken. Aber er ist zuversichtlich, dass es sich nicht mehr nur um einen Trend handelt und immer mehr Franzosen offener für alkoholfreie Getränke werden.
Am Anfang kamen einige Leute und haben sich darüber lustig gemacht, dass das niemals funktionieren würde und wie man überhaupt alkoholfreien Wein herstellen könne. Aber das hat sich schnell geändert, vielleicht auch wegen unserer Ansprache. Auch für uns ist es ein neues Feld, das sich hoffentlich lange hält. Es ist nicht nur ein Trend, der ein Jahr hält und von dem man dann nichts mehr hört.
Da der Markt für alkoholfreien Wein immer noch eine Nische ist, veranstaltet Augustin häufig Weinverkostungen mit verschiedenen Winzern in seinem Laden. Der Boom alkoholfreier Getränke passt zu den rückläufigen Zahlen beim Wein- und Alkoholkonsum in Frankreich. Die Hauptgründe für diesen Rückgang sind ein gesünderer Lebensstil, der Umstieg von Wein auf Bier, steigende Produktionskosten und eine geringere Kaufkraft der Verbraucher. Das hat mehrere Winzer dazu bewegt, neben den herkömmlichen auch alkoholfreie Weine zu produzieren, so wie hier in der Region von Bordeaux. Emmanuelle Miller, eine der Besitzerinnen von Vignoble Ragenot, hat erkannt, dass die Herstellung alkoholfreier Weine einen neuen Markt erschließt. Ihre Familie betreibt seit Generationen ein Weingut und bewirtschaftet mehr als 100 Hektar Weinberge in der Nähe von Bordeaux.
Es war keine leichte Entscheidung für uns, alkoholfreien Wein zu produzieren, weil wir hier in Bordeaux traditionell Weine mit Alkohol herstellen. Das war ein harter Schritt für uns. Wir haben aber schon vor einigen Jahren festgestellt, dass sich der Weinkonsum verändert. Die jungen Leute trinken keinen Alkohol mehr.
Für die Winzer ist es eine große Herausforderung, die französischen Qualitätsstandards bei den alkoholfreien Weinen einzuhalten. Das Weingut Vignoble Ragenot lässt seine Weine in Deutschland entalkoholisieren. Aber wie genau funktioniert das?
Wir haben uns für eine Methode entschieden, die kalte Destillation genannt wird. Das Ziel ist es, dass der Alkohol unter geringerem Druck aus dem Wein verdampft. Diese Methode ist sehr interessant, weil wir so einen großen Teil der Aromen erhalten können, was bei der Entalkoholisierung von Wein eine Herausforderung ist.
Ihr alkoholfreier Rotwein gewann sogar schon eine Goldmedaille bei einem internationalen Wettbewerb.
Unser Ziel war es, die gleiche Qualität in Bezug auf die Aromen zu erreichen und die richtige Struktur zu finden. Aber wenn man den Alkohol entfernt, nimmt man natürlich auch einen Teil des Weins weg.
Und was haltet ihr von alkoholfreiem Wein? Unsere Reporterin Shabnam Surita stammt aus Indien und lebt seit 2017 in Deutschland. In der Reihe Meet the Germans untersucht sie auf humorvolle Weise den Alltag der Deutschen. In dieser Folge geht es um das Thema Arbeiten in Deutschland.
Ablehnung, Herzschmerz, Ängste. Nein, ich spreche nicht über das Liebesleben der Deutschen, sondern über den deutschen Arbeitsmarkt. Meet the Germans ist heute auf Jobsuche und das ist gar nicht so leicht. Los geht's! Seit die Regierung die Regeln zum Arbeiten in Deutschland gelockert hat, wird das Internet mit Fragen überschwemmt. Anscheinend wollen viele Menschen hier arbeiten. Tatsächlich gibt es jede Menge freie Jobs in Deutschland. 2023 waren rund 700.000 Stellen ausgeschrieben. Für 2024 rechnen die Behörden mit ähnlichen Zahlen. Aber wie finden Deutsche Arbeit?
Sing oder LinkedIn, Stepstone und solche Dinge. Da kann man sich ja eben mal ein Profil anlegen und dann eben sich darüber informieren.
Sich ausprobieren, ein paar Praktikas machen.
Viel bewerben an viele Stellen. Natürlich dein Netzwerk dann benutzen.
Man kann auch immer so zu bestimmten Stellen gehen, wie zur Agentur für Arbeit oder zum Jobcenter. Die helfen einem auch bei Bewerbung und ruhig sich so auf die Stellen bewerben, auf die man halt auch Lust hat. Vielleicht auch mal, wo man denkt, dass man da vielleicht gar nicht unbedingt für geeignet ist.
Die Regierung hat eine eigene Arbeitsagentur in Nürnberg, an der ich eines Tages ganz zufällig vorbeikam. Dienstreise. Dies ist der Sitz der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland. Wenn ihr Beratung zu den Themen Arbeiten in Deutschland, Kinderbetreuung und Arbeitslosengeld braucht, seid ihr hier richtig. In den meisten Städten gibt es Niederlassungen und ihre Dienstleistungen sind kostenlos. Wie überall auf der Welt sind für einige Berufe, zum Beispiel in den Bereichen Technik, Gesundheit, Justiz und Bildung, besondere Qualifikationen erforderlich. Mit den neuesten Änderungen hat Deutschland den Einstieg in den Arbeitsmarkt in Bereichen wie IT, Gesundheits- und Transportwesen erleichtert. Deutschland möchte Fachkräfte nicht nur im Innen-, sondern auch aus dem Ausland anziehen. Meine Kollegin Johanna Rüdiger erklärt auf ihren Social-Media-Kanälen die wichtigsten Regelungen.
Zunächst mal könnt ihr jetzt nach Deutschland kommen, wenn ihr mindestens 2 Jahre Berufserfahrung habt und einen von eurem Heimatland anerkannten Hochschul- oder Berufsabschluss. Jetzt kommt der wichtige Teil. Der Abschluss muss nicht mehr von Deutschland anerkannt werden. Also ja, weniger Bürokratie. Das neue Gesetz erlaubt auch die doppelte Staatsbürgerschaft, was für viele sehr wichtig ist, weil sie zwar den deutschen Pass wollen, aber den Pass ihres Heimatlandes nicht aufgeben möchten.
Bewerbungen sehen je nach Branche unterschiedlich aus. Grundsätzlich gilt jedoch Folgendes. Schritt 1, Recherche und Vorbereitung. Bevor ihr eure Bewerbung schreibt, prüft, ob ihr die Anforderungen wirklich erfüllt. Passt eure Bewerbung entsprechend an und hebt die Fähigkeiten hervor, die euch besonders auszeichnen. Schritt 2, die Bewerbung. Manchmal möchten deutsche Firmen gern ein Gesicht zur Bewerbung sehen. Dabei schicken Arbeitssuchende ihren Lebenslauf oft ohne Foto. Es ist zwar keine Pflicht, aber ihr könnt am Ende des Anschreibens noch Datum, Ort und Unterschrift hinzufügen. Das zeigt, dass ihr wisst, wie es in Deutschland läuft. Oder ihr geht mit dem Europass-Lebenslauf auf Nummer sicher. Dabei handelt es sich um ein ziemlich einfaches Formular, das in der EU akzeptiert wird und Unnötiges weglässt. Ob Europass oder nicht, wichtig ist, dass euer Lebenslauf maximal 2 Seiten lang ist, klar gegliedert und kurz formuliert ist. Niemand interessiert sich für eure Nebenbeschäftigungen während der Schulzeit, die nichts mit der Stelle zu tun haben. Betont lieber eure Qualifikation und Leidenschaft. Denkt dran, die Deutschen reden nicht gern um den heißen Brei herum. Die letzte Runde. Wenn ihr es zum Vorstellungsgespräch geschafft habt, Glückwunsch. Wenn es für den Job erforderlich ist, dass ihr Deutsch oder eine andere Sprache könnt, müsst ihr im Gespräch wahrscheinlich in diese Sprache wechseln. Ich wurde bei einem Vorstellungsgespräch gebeten, mein Mittagessen auf Deutsch zu beschreiben. Das war zwar nicht schwer, aber es kann einen unvorbereitet treffen.
Was haben Sie zum Mittagessen gegessen?
Ich habe mein Masterstudium abgeschlossen, ja.
Bevor ihr in Deutschland zu arbeiten beginnt, müsst ihr wahrscheinlich eure Abschlüsse und Qualifikationen von den deutschen Behörden überprüfen lassen. Aber wenn ihr einen Job in einem Bereich gefunden habt, in dem dringend Leute gesucht werden, könnt ihr euch das laut neuem Gesetz sparen. Mein Tipp, seid bei eurem Anschreiben ruhig kreativ. Überzeugt den Arbeitgeber mit Referenzen und Arbeitserfahrung, nicht mit blumigen Worten. Ich habe das auf die harte Tour lernen müssen.
Employed?
Angestellt?
Unemployed.
Arbeitslos.
Employed.
Angestellt?
Unemployed.
Arbeitslos. Employed. Angestellt? Employed. Arbeitslos. Employed. Angestellt? Employed. Arbeitslos.
Das war's schon wieder von Euromax. Noch mehr spannende Geschichten aus ganz Europa findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Schaut doch mal rein. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Premiere in Temeswar, die lustige Witwe, Oktoberfest in Hermannstadt, Nina May stellt Buch in Bukarest vor und Herbstfest der deutschen Wirtschaft in Klausenburg. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage gibt es darin einen Beitrag vom German Fest in Temeswar zu sehen. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11.30 Uhr sowie sonntags um 8.30 Uhr im TV Arad, diese Woche mit Aufzeichnungen vom Kirchweihfest in Schimand. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat. Über aktuelle Veranstaltungen der Deutschen Gemeinschaft aus dem Banat erhalten Sie auch in diesem Jahr Auskunft im konsularischen Kulturkalender auf der Internetseite des Deutschen Konsulats Temeswar. Und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Sie hören die deutsche Sendung bei Radio Temeswar. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Moldauische Präsidentin Maia Sandu beklagt beispiellose Wahlmanipulation. Das Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ illustriert den Hauptbeitrag auf der Auslandsseite. Republik Moldau hat über Präsidenten- und EU-Referendum abgestimmt. Stichwahl in 2 Wochen, knappes Ergebnis bei Referendum. Die Beiträge auf der ersten Seite stammen aus der Inlandspolitik. UDMR-Chef wirft Koalition verschleppte Reformen vor. PNL bringt Gesetzesnovelle für Bukarester Referendum ein und Abgeordneter bereitet Aur Kopfschmerzen. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Region: Modernisierungsarbeiten an Temeswarer Straßeninfrastruktur abgeschlossen, Straßenbahnen wieder auf der Stanwidi-Reginstraße, neues PET-CT-Scan-Gerät am Temeswarer Kreiskrankenhaus in Betrieb, das erste in einem staatlichen Spital in Westrumänien, und überraschende Geometrien, Ausstellung von Călin Piescu in der Temeswarer Helios-Galerie. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Wirtschaft, Vermischtes, Meinung und Bericht sowie Programm, und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in Ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Hier auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar. Der Abgeordnete der Deutschen Gemeinschaft im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, erhält den großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Der Temeswarer Salvatorianer Pater Martin Gall ist seit gestern der neue Provinzial für Österreich und Rumänien. Europa geht in der Nacht von Samstag auf Sonntag zur Winterzeit über. Die Festmesse des Banater Komponisten Otto Sikora erklingt in der Temeswarer Domkirche am Sonntag während des deutschsprachigen Gottesdienstes. Und die Romanesht-Höhle im Bojana-Ruska-Gebirge ist am Sonntag Austragungsort der 40. Auflage des örtlichen Herbstkonzerts. Zum Wetter in Westrumänien: meist schön und angenehm warm tagsüber, kalt in der Nacht. Mindesttemperaturen nachts über 2 bis 7 Grad, tages 16, morgen 18 bis 23 Grad Celsius.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle.
Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Ausculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania hören. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germana@radiotimișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar hören Sie im Folgenden die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Fünfkirchen, Ungarn, vor unserer Mittagsstunde, und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von den Böhmischen Kameraden aus Deutschland, geleitet von Lukas Bruckmeier, und es heißt Ein schöner Augenblick. Hiermit klingt auch unsere heutige Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar, oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelean. Thank you.
schöne